Ja, wie wir eben auch schon gebetet haben und in den Liedern hatten, dass andere hinausgehen und das Evangelium weitergeben, dass wir das machen wollen in ein paar Tagen, auch hier in der Altstadt. Aber was wollen wir den Leuten eigentlich sagen? Was haben wir anzubieten? Wenn die Leute dort in die Stadt gehen meistens um in irgendwelche Geschäfte zu gehen, um sich irgendwas zu besorgen, was sie meinen, sie dann glücklich macht oder sie irgendwie benötigen. Aber warum sollen sie glauben? Aber auch nicht nur für die da draußen. Wie wir auch schon im Gottesdienst jetzt gehört haben, einige machen im Moment sehr schwere Zeiten durch. Was bringt mir, was hilft mir der Glaube dabei? Nun, zuerst einmal, der Glaube allein hilft gar nicht, wenn nicht ein lebendiger Gott dahinter steht. Also es ist nicht, Hauptsache ich glaube irgendwas und dann kann das emotional irgendwie ermutigen oder so, aber es ist keine reale Veränderung. Darum geht es mir auch nicht so sehr um unseren Glauben, sondern um Gott, dem wir im Glauben nahen. Und deswegen wollen wir Psalm 27 heute anschauen. Psalm 31 haben wir vorhin schon gelesen. Psalm 27 ist ein bisschen ähnlich. Und von David lernen, was hat der Glaube zu bieten? Psalm 27, zuerst nur Vers 1. Der Herr ist mein Licht und mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Der Herr ist meines Lebens Zuflucht. Vor wem sollte ich erschrecken? David beginnt so, und vermutlich, es steht hier nicht direkt drin, was die Umstände waren. In einigen Übersetzungen wird angenommen, dass das war, bevor er König wurde, als er auf der Flucht vor Saul war. Das heißt, er war in Situationen, wo er sich durchaus hätte fürchten können. Und vielleicht bist du in Situationen, wo du dir Sorgen machst. Wie geht es weiter? Was passiert? Und das Erste, was Gott bietet, ist Geborgenheit. Er beginnt mit dieser Aussage, wer der Herr für ihn ist. Und das ist eine wunderbare Vorgehensweise, was wir, die wir an ihn glauben, haben dürfen, zu sagen, Herr, unabhängig von den Umständen, du bist, wer du bist. Und ich mache mir bewusst, was ich und wen ich in dir habe. Und das ist, wie er hier beginnt. Er beginnt der Herr. Ja, das ist der Eigenname Gottes, den er hier gebraucht. Ja. Und der Herr oder Gott ändert sich nicht, ob man an ihn glaubt oder nicht. Aber was sich ändert, ist unsere Beziehung zu ihm. Ähnlich wie bei Naturgesetzen. Ja, die ändern sich nicht, ob ich dran glaube oder nicht. Die Schwerkraft ist nicht aufgehoben, nur weil ich nicht dran glaube. Die mathematischen Formeln sind vielleicht weg in meinem Kopf, weil ich mich nicht erinnern kann, aber deswegen sind sie nicht aufgehoben, sondern sie gelten weiterhin. Und Gott ist nicht davon abhängig, dass ich dran glaube, sondern es ist eine Realität und ändert sich nicht, ob ich daran glaube oder nicht. Aber was er hier sagt ist, nicht nur der Herr ist Licht, der Herr ist Heil, der Herr ist Lebenszuflucht, sondern dreimal in diesem Vers sagt er ist mein Licht, er ist mein Heil und er ist meine Zuflucht. Was sich geändert hat, war nicht, wer Gott ist, aber dass Gott eine Beziehung zu ihm hat. Wenn du Gott noch nie so erlebt hast, liegt das vielleicht daran, dass diese Beziehung nicht da ist. Er bietet es an, er ist da und er möchte das auch in unserem Leben sein. Autoritäten existieren, ob wir sie mögen oder nicht. Aber Vertrauensbeziehung, dazu müssen wir es wollen, dazu müssen wir es annehmen. Ja? Und deswegen ändert das nicht die Existenz einer anderen Person, sondern die Beziehung dazu. Lass mich das veranschaulichen. Ich habe ein paar Mal von einem paar Leuten gehört, die meinen Vater kannten. Der hat in einem Heim gearbeitet, war stellvertretende Heimleitung. Und die sagten, dein Papa ist aber streng. Ich habe gesagt, so empfinde ich das gar nicht. Klar, ab und an muss er auch mal streng sein, aber jetzt nicht übertrieben. Was war der Unterschied? Für sie war eine Autorität ihr Heimleiter. Für mich war Papa. Gott ist Gott. Die Frage ist er dein Vater? Oder ist er nur eine Autorität, die existiert? Gott möchte, dass wir ihm vertrauen. Darum hat er sich offenbart. Aber das Vertrauen beruht auf Freiwilligkeit. Er kann das Vertrauen nicht erzwingen. Und er hat sich offenbart. Er hat sich offenbart in der Schöpfung. Von nichts kommt nichts. Ja, er hat das gemacht. Aber er hat sich auch offenbart in seinem Wort. Er hat sich offenbart in seinem Sohn. Und er wirkt in Gebetserhörungen und in Dingen, die er auch heute weiterhin tut, in den Veränderungen, die er bewirkt, bei denen, die ihm vertrauen. Und so sagt er ist am Wirken. Aber lassen wir ihn und vertrauen wir ihm, weil dann haben wir einen anderen Umgang mit ihm. Aber viele sehen nur auf das, was sie sehen können und sind dann mit Angst erfüllt. Aber David kann hier sagen, der Herr ist mein Licht. Und ich kann anders schauen, als wenn ich dieses nicht hätte. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber meistens, wenn es komplett dunkel ist, dann fürchten wir uns. Völlig dunkel im Keller oder anderen Gebäuden oder mitten in der Nacht, wenn die Lichter ausgehen. Und wir wissen nicht weiter. David war häufiger in Höhlen, wo er sich versteckt hat, wo es dunkel war. Er sagte, der Herr ist mein Licht. Nicht, der ist einfach nur eine Taschenlampe, die sie damals sowieso noch nicht hatten, sondern er gibt mir dieses Licht, er gibt mir diese Orientierung, die ich benötige. Er erklärt dabei nicht unbedingt alles, aber er zeigt uns den Weg und er zeigt uns, wozu wir leben und was er damit beabsichtigt hat. Mir ist ein kleines Buch von Wilhelm Busch, einige von euch kennen ihn, der hat während des Zweiten Weltkrieges und darüber hinaus dann gelebt, einige Bücher geschrieben ein kleines Büchlein, das er geschrieben hat, ist Wozu lebe ich? Und ich lese einen kleinen Abschnitt daraus vor. Und dort schreibt er, ich will mal ein ganz dummes Beispiel gebrauchen. Das steht da tatsächlich drin. Stellen Sie sich einen Kochlehrling vor. Eines Tages erklärt der Chef, der interessiert sich überhaupt nicht fürs Kochen. Ich frage, wofür interessiert er sich denn? Der Chef antwortete, nur für Musik und Mädchen. Ja, sage ich, dann müssen Sie dann eben mehr auf den Jungen eingehen und von jetzt ab über Musik und Mädchen reden. Nee, erwiderte der Chef. Wenn der Kerl sich nicht fürs Kochen interessiert, dann hat er seinen Beruf verfehlt. Verstehen Sie, unser Beruf ist es, Kinder Gottes zu werden. Und wenn der moderne Mensch sich nicht dafür interessiert, dann hat der Mensch seinen Ruf verfehlt. Da hat es gar keinen Sinn, mit ihm über alle möglichen und unmöglichen Dinge zu reden, die ihn vielleicht interessieren, sondern ich werde nicht aufhören, ihm zu sagen, sie fangen erst an, Mensch zu sein, wenn sie ein Kind des lebendigen Gottes sind. Gott hat uns geschaffen und er möchte diese Beziehung mit uns haben. Dazu hat er uns geschaffen, in seinem Ebenbild. Und ja, wir können über alle möglichen Dinge reden, aber wir dürfen das nicht aus dem Auge verlieren, weil sonst ist das Leben im wahrsten Sinne des Wortes sinnlos. Aber Gott gibt uns diesen Sinn. Er hat uns geschaffen, hat eine Absicht mit uns. Aber es ist eben nicht nur, er gibt Licht, er gibt Orientierung, sondern er sagt auch, der Herr ist mein Heil. Oder man könnte auch übersetzen, mein Retter. Und das ist gerade, was den christlichen Glauben von allen anderen Religionen unterscheidet. Der Unterschied zu anderen Religionen ist, dass Gott nicht nur einen Weg zeigt, sondern selber gekommen ist, wie Jesus selber sagt, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Gott gibt nicht nur Anweisungen und sagt, pass auf, hier ist das Licht, hier ist die Anweisung, hier ist eine Dienstanleitung, befolge. Sondern er sagte, ich komme zu dir, ich komme auf diese Erde, ich komme zu euch, weil ihr es mir wert seid. Weil ich nicht will, dass der Mensch verloren ist. Weil ich nicht will, dass er das Ziel verfehlt. Sondern weil ich will, dass er in Gemeinschaft mit mir lebt. Und weil sich der Mensch abgewandt hat, komme ich hin und gebe mich selber für ihn, um ihn zu retten. Und viele Menschen lässt das völlig kalt. Interessiert sie nicht, weil sie sich keiner Not bewusst sind. Sie meinen, ich schaffe das schon. Ich komme schon ganz gut selber zurecht. Schon mal gehört? Ich brauche Gott nicht. Statistisch gesehen sterben 100% aller Menschen. Also wäre es doch sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, zu sagen, okay, ich schaffe es anscheinend doch nicht, zumindest nicht auf Dauer. Irgendwann ist mein Leben zu Ende. Was dann? Selbst wenn ich sage, ich manage das Leben noch irgendwie und ich habe genug für die Rente aufgespart und ich habe immer mich bio ernährt und viel Bewegung gehabt und eine gute Work-Life-Balance gehabt und was gibt's sonst noch? Ja, die richtigen Pulver gebraucht, keine Ahnung. Aber auch die werden niemanden retten. Werden vielleicht das Leben verlängern oder verhindern, dass es verkürzt wird. Aber es kann einen nicht retten. Und deswegen sagt er, der Herr ist meine Rettung. Und Jesus Christus ist der Einzige, der den Tod überwunden hat. Er sagt in Johannes 11, das ist der Zusammenhang mit der Auferstehung des Lazarus, da sagt er, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer zu mir kommt, der wird leben, selbst wenn er gestorben ist. Ja. Und mit diesem Bewusstsein kann man dann wie David sagen, vor wem sollte ich mich fürchten? Vor wem sollte ich erschrecken? Was sollte mir ein Mensch tun? So heißt es auch in Matthäus 10. Ich lese das einmal kurz vor. Matthäus 10, Vers 28. Wenn du vielleicht sagst, oh, da sind Situationen und ich fürchte mich einfach davor. Matthäus 10, Vers 28, da heißt es, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben vermag in der Hölle. Wir sollen uns nicht so sehr fürchten vor dem, was passieren kann, weil das kann nur im schlimmsten Fall temporäre Konsequenzen haben. Aber wenn wir uns vor Gott fürchten, sagen, Gott, du hast mich geschaffen und du wirst mich richten und ich will mit diesem Leben dir gefallen. Du schaust auf mein Leben, du weißt, wie es geht, du kennst alle Aspekte meines Lebens. Und ich will zu dir kommen und sagen, du bist mein Licht, du bist mein Heil. Vor wem sollte ich mich fürchten? Vielleicht sitzt du da und sagst, ich würde mich sowas von fürchten, da vorne stehen zu müssen, um was zu reden. Von Natur aus wäre ich genauso. Hättest du mich vor, na, mittlerweile sind es doch schon ein paar Jahre, 25, na, das ist zu viel, 25 Jahren gefragt und gesagt, würdest du vor anderen Leuten reden? Ich würde sagen, nee. Da bin ich von Natur aus viel zu schüchtern für. Der einzige Grund, warum ich das kann, ist, weil ich von der Botschaft so überzeugt bin, zu sagen, die muss weitergeben und Gott hilft dabei. Er gibt sein Wort weiter. Es geht nicht darum, was kann ich? Wovor soll ich mich fürchten, wenn ich den vertrete? Den Herrn der Herren und König aller Könige. Ja, vielleicht schüttelt der eine oder andere den Kopf. Vielleicht denkt der eine oder andere, der ist völlig durchgedreht. Aber wenn Gott zufrieden ist, vor wem soll ich mich fürchten? Und das gilt nicht nur für einen Prediger. Das gilt genauso für dich. Wenn du sagst, ich lebe für den Herrn und er steht mir bei, dann bin ich geborgen, selbst wenn ich wie David in der Höhle fliehen muss. Selbst wenn ich verleumdet werde, wenn andere Böses über mich sagen, wenn meine Gesundheit nicht so ist, wie ich es mir wünschen würde, wenn ich Termine vorm Gericht habe und nicht weiß, wie es ausgeht, vor wem soll ich mich fürchten? Wir haben schon auf Psalm 23 angespielt, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Gott bietet Geborgenheit. Aber hört dort nicht auf. Er fährt fort, Psalm 27, Vers 2, ich lese jetzt bis Vers 6. Wenn Übeltäter mir nahen, mein Fleisch zu fressen, meine Bedränger und meine Feinde, so sind sie es, die straucheln und fallen. Wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Wenn sich auch Krieg gegen mich erhebt, trotzdem bin ich vertrauensvoll. Eins habe ich vom Herrn erbeten, danach trachte ich, zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Freundlichkeit des Herrn und nachzudenken in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Unheils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich erheben. Und nun wird mein Haupt sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Opfer voller Jubel will ich opfern in seinem Zelt. Ich will singen und spielen dem Herrn. Zweitens sehen wir, Gott bietet Schutz. Unser Glaube verhindert nicht, dass wir Widerstand erleben, aber er gibt uns einen Beistand. Gott leugnet nicht, dass es Böse gibt. Und er sagt hier, David beschreibt hier, wenn Übeltäter mir nahen, und das ist nicht eine so, naja, sollte das eventuell mal der Fall sein, sondern wenn die wieder vorne an meiner Höhle vorbeigehen, wenn die wieder andersrum um Berg mich mir hinterherjagen. Es gibt dieses, es gibt Unheil, es gibt Böses. Aber das Böse kommt vom Ungehorsam gegenüber dem Herrn. Aber sagt selbst dann, ich habe einen Zufluchtsort, an dem unser Herz zur Ruhe kommen kann. Es schreibt Vers 3, ich habe es gelesen, wenn sich ein Heer gegen mich lagert, so fürchtet sich mein Herz nicht. Denn ich trachte danach zu wohnen im Haus des Herrn alle Tage. Und das, er konnte nicht immer zum Zelt der Begegnung gehen. Tempel gab es noch nicht. Aber er konnte dort nicht immer hingehen. Aber er sagte, ich kann zu dem Herrn kommen. Und bei ihm bin ich geborgen. Ich erinnere mich an, was er getan hat und wer er ist. Er kommt zur Ruhe in Gottes Gegenwart. Mit anderen Worten, der Glaube ändert nicht unbedingt, er kann es tun, aber er ändert nicht unbedingt unsere Umstände. Aber er verändert unseren Umgang mit den Umständen. David sagt, der Herr ist mein Licht, er ist mein Retter, er ist mein Zufluchtsort und ich kann zu ihm kommen. Saul ist immer noch hinter mir her und ich bin immer noch in der Wüste und ich habe immer noch Leute, die ich versorgen muss. Aber der Herr ist bei mir und ich weiß nicht immer, woher morgen die Nahrung kommt oder wann die mal aufhören, mich zu verfolgen, wann der Nachbar aufhört, sich zu beschweren, wann der Arbeitgeber mir endlich zahlt, wann dies oder jenes geschieht. Aber ich weiß, wer mit mir ist. Und er ist mein Schutz. David ist zuversichtlich, obwohl die Feinde noch um ihn herum sind, weil der Herr mit ihm ist. Er sagt, Vers 6, mein Haupt wird sich erheben über meine Feinde rings um mich her. Das heißt, die sind noch um ihn herum. Aber schon da sagt er, ich weiß, dass es wer der Herr ist und er ist mein Schutz. Ich vertraue auf ihn. Aber was ist, wenn es bei uns nicht so ausgeht? Wenn die Feinde siegen? Wenn das passiert, was ich befürchtet habe? Wir lesen in 1. Johannes 3, in den ersten beiden Versen. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen. Und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes. Und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir haben jetzt schon, wenn wir Jesus Christus als Heiland angenommen haben, wir haben jetzt schon die Beziehung. Er ist unser Vater, wir sind seine Kinder. Aber es ist noch nicht offenbar geworden, wie sich das alles äußert. Aber gibt die Verheißung, wenn das der Fall ist, wir werden sein wie er, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Wir werden ihn in seiner Herrlichkeit sehen. Und da ist unser Schutz. Er verspricht nicht, dass alle Probleme beseitigt werden. Aber er verspricht, dass nichts und niemand uns trennen kann von der Liebe Gottes in Christus Jesus. Keine Gesundheit, keine Feinde, keine Anklagen, keine Missverständnisse, keine sonstigen Situationen. Und wer dieses hat, der hat einmal Zuversicht für sich selber, aber nicht nur für sich. Wir haben eben für die Kleinkinder gebetet. Und wenn du Psalm aufgeschlagen hast, geh ein Buch weiter zu Sprüche mit mir. Ich möchte gerne, dass du diesen Vers siehst. Sprüche 14, Verse 26 und 27. Reicht Vers 26. Sprüche 14, 26. In der Furcht des Herrn liegt ein starkes Vertrauen. Auch seine Kinder haben eine Zuflucht. Das schreibt übrigens das Kind von David, Salomo. Ja? Und er schreibt, mein Vater hatte darin eine Zuflucht. Und das gibt auch mir eine Sicherheit. Wir dürfen diese Zuversicht auch anderen weitergeben und sagen, schau her, da gibt es eine Hoffnung. Da gibt es, wohin Mama und Papa fliehen, wenn wir eine Not haben. Wenn du Kinder im Haus hast, sehen deine Kinder dich im Gebet. Ja, aber ich will das ja nicht zur Show machen. Ich will das ja nicht vor denen machen. Ich sag nicht, mach es zur Show. Aber dass sie wissen, das ist, wenn wir gerade gehört haben, oh, da kommt eine Rechnung und wir können die nicht bezahlen. Wir haben gehört, ich muss zum Arzt gehen. Was machen wir? Machen wir uns verrückt oder gehen wir zu dem, der helfen kann? Sehen wir, dass wir sagen, ich habe eine Zuversicht und du darfst diese Zuversicht auch haben. Nein, ich weiß noch nicht, wie es ausgeht, aber ich weiß, wer mit mir ist und er wird auch bei dir sein. Selbst im schlimmsten Falle, selbst wenn es mir das Leben kostet, er ist immer noch bei dir und ich werde bei ihm sein. Ja. Wir haben einen Schutz, wir haben eine Sicherheit, wir haben eine Geborgenheit. Und darum können wir, wie es hier in Vers 6, in Psalm 27, was wir gelesen haben, getan hat, können wir das auch tun. Ich will singen und spielen dem Herrn. Ja? Ich will den Herrn loben, denn er wird mich retten. Schau noch mal, wenn du es aufgeschlagen hast in Vers 5. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte am Tag des Heils. Er wird mich verbergen im Versteck seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich heben. Sag dreimal, Gott wird dieses tun. Ich habe diese Zuversicht. Nein, ich habe keine Prophetie, wie genau er mich rettet, aber ich weiß, wer er ist und ich weiß, er wird mich hindurchtragen. Gott bietet Schutz. Und auf der anderen Seite auch das Gericht über die, die ihn ablehnen, kannst du nachlesen in 2. Thessalonicher 1. Gott bietet Schutz. Auch dort hört er nicht auf, weil die Situation ist ja immer noch schwierig. Er ist immer noch drin. Und deswegen betet David weiter in Psalm 27, Vers 7. Höre, Herr, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig und erhöre mich. Mein Herz erinnert dich, suchet mein Angesicht. Dein Angesicht, Herr, suche ich. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Du bist meine Hilfe gewesen. Gib mich nicht auf. Verlass mich nicht, Gott meines Heils. Sogar mein Vater und meine Mutter haben mich verlassen, aber der Herr nimmt mich auf. Lehre mich, Herr, deinen Weg und leite mich auf ebenem Pfad wegen meiner Feinde. Gib mich nicht preis der Gier meiner Bedränger, denn falsche Zeugen sind gegen mich aufgestanden und der, der Gewalttat schnaubt. Er war immer noch in diesen Umständen, aber er wusste, Gott bietet Schutz und drittens, er bietet Beistand. Er wendet, wer Gott ist, auf seine Situation an und dann sagt er eben, Herr, höre, mit meiner Stimme rufe ich, sei mir gnädig, erhöre mich. Und Gott hat das aufschreiben lassen, damit wir von Davids Vorbild lernen, den Herrn in der Not anzurufen. Mit meiner Stimme rufe ich und mein Herz erinnert dich, hier ist, was du verheißen hast, ich nehme das in Anspruch. Ja, aber das war David. Ja, aber Gott hat das aufschreiben lassen, damit wir das machen können. Ja, aber ist das okay? Ich meine, wir sind doch Deutsche und wir sind immer sehr kontrolliert und nicht so emotional. Wir dürfen so kommen, wie wir sind, vor dem Herrn. Ja? Und ihm das anbefehlen. Und er hat das hier so beschrieben. In Davids Fall war die Situation, wo er Beistand brauchte, falsche Zeugen und Drohung. In Vers 12. Und Gott sagt uns zu, bring es zu mir. In 1. Petrus 5 ist das wiederholt im Neuen Testament für uns. Demütigt euch nun unter die mächtige Hand Gottes, damit er euch erhöht zur rechten Zeit, indem ihr alle eure Sorgen auf ihn werft, denn er ist besorgt für euch. Er lädt ein, sagt, kommt, was deine Not auch sein mag. Vielleicht weiß kein Mensch davon. Vielleicht willst du es niemandem sagen. Gott sagt, bring es zu mir. Sag es mir. Ich sorge für euch. Okay? Bei dem besorgt müssen wir immer ein bisschen aufpassen, weil das kann im Deutschen missverstanden werden. Ja, dass er so ist, so, oh nee, der Volker, über den mache ich mir Sorgen. Ja? Es ist nicht gemeint in dem Sinne, er ist besorgt um uns, sondern er sorgt für uns. Er kümmert sich um uns. Und deswegen lädt er an und sagt, ja, bring mir dieses. Ich möchte dir gerne beistehen. Die Hilfe von Menschen ist enorm wertvoll. Und oft wirkt Gott auch da uns. Sei es bei Reparaturen, sei es bei Umzug, sei es bei medizinischer Hilfe für die, die dafür ausgebildet sind, sei es bei Ratschlägen. Und häufig gebraucht Gott dieses. Aber unsere Hilfe ist begrenzt. Aber unser Gott ist grenzenlos. Er ist nicht an Raum gebunden. Manchmal, ich kann nicht überall da sein, aber Gott ist da. Er ist zeitlos. Er kann überall anwesend sein. Er ist nicht an Grenzkontrollen gebunden. Niemand hält ihn auf. Und so können wir für Geli in Indonesien beten und wir müssen da nicht erst hinfliegen zu sagen, ich will dich unterstützen, ja? Sondern wir beten hier und der Gott, der hier ist und uns hört, ist da und hilft vor Ort. Und so dürfen wir wissen, ja, er ist anwesend und er ist unser Beistand. Und wir dürfen das in Anspruch nehmen. Ich hatte es kurz angedeutet, aber mit diesem in Anspruch nehmen, ich will das nochmal deutlich machen. Vers 8 sagt, mein Herz erinnert dich. Und dann, wenn du in deiner Bibel Anführungsstriche hast, dann sind die nächsten Worte in Anführungsstrichen. Suchet mein Angesicht. Was er hier macht, ist, er zitiert Gott. Gott hatte ihn aufgefordert, uns aufgefordert, suchet mein Angesicht, komm zu mir. Und er sagt, dein Angesicht suche ich. Wir nehmen Gottes Zusagen, Gottes Aufforderung einfach in Anspruch. Und die Bibel nennt das Glaube. Ja? Das ist, was Glaube ist, zu sagen, Gott, du hast gesagt und ich vertraue dir, dass das, was du gesagt hast, du auch tatsächlich tun wirst. Und deswegen handle ich danach und nehme das in Anspruch. Und so weiß er dann, der Herr ist bei mir. Er sagt, selbst wenn Vater und Mutter mich verlassen, die, die mir auf Erden am vertrautesten, am nächsten sind, der Herr nimmt mich auf. Er verlässt mich nicht, er ist bei mir. Ich kann mich auf ihn verlassen. Wie sieht diese Hilfe aus? Gottes Hilfe kommt zum einen durch sein Wort, indem er uns Anweisung gibt, und zum anderen durch seinen Geist, durch den er uns leitet. Also Gott sagt, ich stehe dir bei, in dem Sinne, wenn du nicht weißt, wie es weitergeht, ich habe dir Anleitung gegeben. Ein dickes Buch, worin ich alles geschrieben habe, was du für Leben und Gottseligkeit brauchst. Nein, da stehen nicht alle Antworten drin, zu sagen, okay, morgen sollst du das machen und um die Uhrzeit das und vergiss den Termin nicht. Aber was wir brauchen, um diese Beziehung mit Gott haben zu können, um diesen Trost haben zu können, um ewiges Leben haben zu können, um eine Perspektive zu haben, um Sinn im Leben zu haben, er sagt, ich habe dir alles schon gesagt. Ich habe dir gesagt, wie es angefangen hat. Ich habe dir gesagt, was das Problem ist, wo es herkommt. Und ich habe dir gesagt, was die Lösung ist und wie es ausgeht. Alles steht drin. Er gibt uns einmal die Anweisung, aber sagt nicht nur, okay, hier ist es, lies. Man erkennt zum einen, wie lesefaul wir zum Großteil sind. Und zum anderen, ja, wenn du eine Betriebsanleitung hast, ich weiß nicht, wie es dir geht, meistens mache ich mir nicht die Arbeit und lese die 64 Seiten, um die Waschmaschine anzustellen. Ja? Und die meisten Menschen lesen nicht die, wie viele Seiten sind es bei dir, um leben zu können. Aber Gott sagt, da steht es drin und lies es, weil dann verstehst du, worum geht es im Leben? Wozu sind wir gemacht? Wie funktioniert das? Und wie können wir mit diesen verschiedenen Situationen umgehen und was will Gott damit erreichen? Und er gibt uns eben nicht nur die Anleitung, sondern auch den Beistand. In Johannes 14, da redet Jesus noch mit seinen Jüngern und wir haben das vor einiger Zeit hier im Gottesdienst angeschaut. Johannes 14 redet Jesus am Abend, am letzten Abend mit seinen Jüngern. Und er sagte, dass er gehen wird, dass er gekreuzigt werden wird. Und in Johannes 14, Vers 16 sagt er, und ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen Beistand geben, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Den Geist der Wahrheit, den die Welt nicht empfangen kann, weil sie ihn nicht sieht, noch ihn erkennt. Ihr erkennt ihn, denn er bleibt bei euch und er wird in euch sein. Gott sagt, ich werde euch beistehen. Und das nicht nur, indem ich euch ein paar Informationen gebe, sondern ich werde nicht nur bei euch im Sinne von neben euch stehen, sondern ich werde in euch sein in der Form des Heiligen Geistes. Und übrigens, wir haben das am letzten Mittwoch gesehen, einige Muslime gebrauchen genau diesen Vers und sagen, ja, siehst du, das ist eine Vorhersage auf Mohammed, der Beistand, der kommen wird. Wenn du den aber liest, wie ich es eben getan habe, dann müssten sie behaupten, er wohnt in jedem Moslem. Das kann nicht sein. Ja? Also wenn Leute dir das sagen und sagen, ja, da ist noch eine Vorhersage, das stimmt einfach nicht, lies den Zusammenhang. Aber was stimmt ist, er verheißt einen innewohnenden Beistand, nämlich den Heiligen Geist, mit dem er uns nach Epheser versiegelt hat auf den Tag der Erlösung hin. Der bleibt bei uns, der ist in uns und mit dem führt er uns auch. Wir haben hinten die Stimme der Märtyrer, diese Zeitschrift liegen und ich lese auch davon einen Abschnitt vor, gibt mehrere Kopien hinten, wenn du es nachlesen möchtest. Ich kann jetzt nur einen Ausschnitt davon vortragen, von einer Amal, die ist im Gazastreifen geboren, ist dann mit ihrer Familie nach Ägypten geflohen. Ihre Geschwister sind dort zum Glauben gekommen und sie ist dann auch zum Glauben gekommen und ist dann nach Jordanien geflohen, als ihre Eltern Bruder oder Schwester umgebracht haben. Okay. Und sie flohen dorthin und lernten dort dann Christus noch näher kennen und sind zum Glauben gekommen. Ein paar Jahre später meldete sich ihre Mutter über Social Media bei Amal. Sie wollte wieder Kontakt zu ihrer Tochter haben. Und auch Amal wollte ihre Mutter wiedersehen. So machte sie sich auf den Weg nach Ägypten, um ihre Eltern dort zu treffen. Bei ihrer Ankunft am Roten Meer reihten sie sich an der Grenzkontrolle in eine Schlange ein. Während sie wartete, suchte sie mit den Augen die Menschenreihen ab, die auf Ankömmlinge warteten. Da sah ich sie, erinnerte sich Amal. Da stand meine Mutter und mein Vater. Ihre Gesichter waren voller Hass und ein Messer blitzte im Sonnenlicht in ihrer Hand auf. Der Schock und der Schmerz verschluckten ihr fast den Atem. Ihre eigene Mutter hatte sie in einen Hinterhalt gelockt. Amal zog ihren Schleier dichter um den Kopf und verschwand ungesehen aus der Schlange. Tief getroffen machte sie sich auf den Rückweg nach Jordanien. Gott leitet heute. Er hat es geführt, dass in der Situation die Sonne gerade an dem Messer reflektierte, als sie rübergeschaut hat und das sehen konnte. Ja, du kannst sagen, ja, war Zufall. Ich würde sagen, es war Führung. Und Gott leitet und er kann bewahren. Manchmal eben durch Anweisung, aber da würde nichts in der Bibel drinstehen, zu sagen, naja, vermeide jeglichen Kontakt mit deinen Eltern oder so. Ja? So von daher waren das besondere Umstände und Gott hat dort dann auch geführt. Er bietet einen Beistand und er bietet Hoffnung. Das noch ein Punkt, Verse 13 und 14 im Psalm 27. Da endet David diesen Psalm mit: Ach, wenn ich mir nicht sicher wäre, das Gute des Herrn zu schauen im Land der Lebendigen. Harre auf den Herrn, sei mutig und dein Herz sei stark und harre auf den Herrn. Die Hoffnung, die David hier hat, ist nicht auf das Rechtssystem. Weil der oberste Richter war der König und der verfolgt ihn gerade. Einer der häufigsten Einwände gegen den Glauben ist: Wie kann Gott all das Unrecht zulassen? Aber gerade Gott gibt Hoffnung, dass mit dem Unrecht, dass es dem auch Einhalt geboten wird. In Epheser 2 steht ein interessanter Vers. Epheser 2, Vers 12. Ihr wart zu jener Zeit, gemeint ist, bevor ihr zum Glauben kam, ohne Christus, ausgeschlossen vom Bürgerrecht Israels und Fremdlinge hinsichtlich der Bündnisse der Verheißung. Und ihr hattet keine Hoffnung und wart ohne Gott in der Welt. Aber ich dachte, Gott ist überall. Ja, Gott war schon da, aber sie hatten keine Beziehung zu ihm. Und sie waren deswegen, weil die Verheißungen ihnen nicht galten und weil sie keine Beziehung zu Gott hatten, waren sie nicht nur ohne Gott in der Welt, sondern ohne Hoffnung. Aber er sagte: Ihr wart so. Aber es muss nicht so bleiben. Vielleicht sitzt du heute Morgen hier und sagst: Ich habe keine Hoffnung. Ich sehe nur, dass es einfach immer nur schlechter wird. Ich sehe keinen Hoffnungsschimmer. David sieht hier auch nicht eine Veränderung der Umstände. Aber er sieht auf den Herrn und er sagt: Bei ihm habe ich eine Hoffnung. Wir haben einen, der uns versteht und mit sich selbst versöhnt hat. Wenn du deine Bibel dabei hast, schlag noch einmal 1. Petrus auf. Ich habe dort noch ein paar Verse, die ich uns zeigen möchte. 1. Petrus Kapitel 2. Ab Vers 21. Dort heißt es: Denn hierzu seid ihr berufen worden, denn auch Christus hat für euch gelitten und euch ein Beispiel hinterlassen, damit ihr seinen Fußspuren nachfolgt. Als Christen ist er unser Vorbild und wir folgen ihm. Der keine Sünde getan hat, auch ist kein Trug in seinem Mund gefunden worden. Der geschmäht, nicht widerschmähte, leidend, nicht drohte, sondern sich dem übergab, der gerecht richtet. Der unsere Sünden an seinem Leib selbst an das Holz hinaufgetragen hat, damit wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben, durch dessen Striemen ihr geheilt worden seid. Er sagt: Wir haben einmal einen Gott, der uns versteht, der auf diese Erde gekommen ist, der weiß, was es bedeutet zu leiden, der weiß, was es bedeutet, abgelehnt zu werden, der das selber durchgemacht hat, aber der auch für unsere Schuld gestorben ist und der uns ein Beispiel hinterlassen hat und der uns mit Gott versöhnt hat. Und auch Davids Zuversicht ist, dass er das Gute des Herrn sehen wird im Land der Lebendigen. Nun, ich denke, er hatte immer noch eine Hoffnung zu sagen: Ich überlebe dieses, weil er auch eine Zusage hatte, dass er König werden wird. Aber für uns gibt es auch ein Land der Lebendigen. Ja, im Moment leben wir, aber alle werden nicht ewig leben, hier auf der Erde. Aber es gibt auch das Land des Lebens in der Auferstehung, in der Ewigkeit. Das, was wir jetzt erleben, ist nicht das Ende, sondern der spannende Mittelteil. Wenn du an einen Film denkst, ja, dann weißt du nicht alle Details, aber meistens weißt du, wie es am Ende ausgeht oder welche Seite gewinnt. Du weißt nicht, was mit jedem Einzelnen zwischendurch passiert, aber du weißt, wie es ausgeht. Warum? Weil du weißt, hinter diesem Film ist ein Regisseur und er hat es so geschrieben, dass das Gute am Ende gewinnt. Wenn es keinen Gott gäbe, gäbe es überhaupt keine Zuversicht, dass das Gute gewinnt. Aber das, was passiert, ist kein blanker Zufall, sondern dahinter steht ein Regisseur. Und ja, der hat ein bisschen Spannung zugelassen und die müssen wir ertragen. aber er hat das Ende schon aufgeschrieben. Und er weiß, wie es ausgeht und er weiß, dass wir dabei sein werden. Deswegen hat er es für uns geschrieben, deswegen ist Christus gekommen. Darum endet der Psalm mit der Aufforderung von David erstmal an sich und dann auch an alle, die es lesen. Harre auf den Herrn, sei mutig, dein Herz sei stark, harre auf den Herrn. Er konnte in seiner eigenen Situation sich sagen und uns sagen, was auch kommen mag, vertraue auf den Herrn. Dort ist Geborgenheit. Dort ist nicht Problemlosigkeit, aber dort ist der Herr bei uns in jeder Situation. Ich weiß, dass Leute sagen, wo sind die Beweise dafür? Und sich drüber lustig machen. Wenn du nochmal in Petrus nachlesen möchtest, wir nehmen jetzt nicht die Zeit dafür, aber 2. Petrus 3, Verse 3 und 4, da steht das drin, dass sich Leute darüber lustig machen werden. Ja, wo ist denn sein Kommen? Aber wer so auf den Herrn vertraut und sagt, Gott, du hast die Verheißung gegeben und wie David, ich nehme diese in Anspruch, suchet mein Angesicht, ich suche nach dir. Ja, dem hat er die Verheißung gegeben, Jesaja 40, Vers 31. Aber die auf den Herrn hoffen, die auf den Herrn harren, die ihm vertrauen, gewinnen neue Kraft. Sie heben die Schwingen empor wie die Adler. Sie laufen und ermatten nicht. Sie gehen und ermüden nicht. Gott gibt Gnade, die jeden Tag neu ist und er hilft uns. Kannst du wie David sagen, ich bin mir sicher, ich werde das Gute des Herrn schauen im Land der Lebendigen? Wenn nicht, können wir gerne gleich im Anschluss reden. Wir wollen dir diese Hoffnung geben. Gott möchte dir diese Hoffnung geben. Gott hat uns seine Versprechen gegeben. Gibst du ihm dein Vertrauen? Für dieses Vertrauen brauchen wir nicht einen großen Glauben, aber wir brauchen einen Glauben an den großen Gott. Hast du diese Beziehung mit ihm? Er ist da und er sagt, er ist nahe denen, die ihn anrufen. Vielleicht fühlst du das nicht. Aber du fühlst auch nicht all die Handywellen, die gerade durchgehen, weil ihr alle eure Handys ausgeschaltet habt. Aber sie sind da. Gott ist da. Seine Verheißungen sind Ja und Amen. Und wir dürfen uns auf ihn verlassen. Und wenn wir das tun, dann haben wir nicht alle Antworten. Aber wir haben ihn bei uns. Und er verlässt uns nicht. Und er gibt uns, was wir benötigen. Und er ist allmächtig, allwissend, allgegenwärtig. Er garantiert, ich bin bei dir, ich verlasse dich nicht, wenn du mir vertraust. Du kannst das alles ablehnen, du kannst es abblocken. Aber du gehst gegen diese Realitäten an. Oder du sagst, Herr, vielleicht habe ich das gedacht, so, nee, ich schaffe das schon, ich brauche das nicht. Sei mal für die anderen da. Hey, Gott ist allmächtig, allgegenwärtig, allwissend. Okay? Wenn er sich mit dir beschäftigt, verliert er nichts von seiner Allmacht, seiner Allgegenwart und seiner Allwissenheit. Du musst dich nicht schämen zu sagen, oh, ich darf Gott doch dafür nicht schon wieder in Anspruch nehmen. Der verliert nichts dabei. Er ist nicht daran gebunden, er ist nicht dadurch reduziert. Und er lädt ein und sagte, komm, ich weiß, dass ihr mich braucht. Deswegen habe ich mich offenbart. Deswegen bin ich gekommen. Deswegen habe ich mein Leben gegeben, damit ihr versöhnt sein könnt. Dass uns auch unsere eigenen Vergehen, unsere eigene Schuld nicht von Gott fernhalten muss. Sondern sagt, ich weiß alles über dich. Und deswegen bin ich an das Kreuz gegangen. Deswegen bin ich auf diese Erde gekommen und habe als Gerechter für alle Ungerechtigkeiten, für jedes Mal, wo du nicht vergeben hast, wo andere dir Unrecht getan haben, wo du zurückgeschmäht hast, wenn andere dich geschmäht haben, wo du beleidigt hast, weil du beleidigt worden bist, wo du zurückgeschlagen hast, weil du geschlagen worden bist. Er sagt, für all das habe ich schon bezahlt. Es muss dich nicht mehr von Gott trennen. Du kannst sagen, ich will das nicht, dann trennst du dich von Gott. Und er zwingt dich nicht. Aber er lädt dich ein und sagt, kommt. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid. und ich werde euch Frieden geben. Kannst du sagen, Herr, dein Friede. Und ich komme zu dir und ich brauche dich. Und er stößt dich nicht weg. Himmlischer Vater, du siehst jeden Einzelnen von uns und du siehst die Situation, die wir gerade durchmachen. Du weißt nicht nur, was ist, sondern auch, wie sich das alles noch entwickelt. Und du lädst uns ein. Kommt, ich will euch helfen. Ich will euch retten, wenn ihr noch nicht gerettet seid. Ich will euch Kraft geben, wenn du schwach bist. Ich will euch Weisheit geben, wenn dir Weisheit mangelt. Ich will bei dir stehen, wenn du dich alleine fühlst. Herr, und wir wollen deine Verheißung in Anspruch nehmen. Das ist Glaube. Und dieser Glaube gibt uns eine Hoffnung, gibt uns eine Zuversicht, gibt uns einen Beistand, gibt uns eine Geborgenheit, die nichts anderes liefern kann. Danke, dass du das anbietest. Wir brauchen genau das. Wir brauchen genau dich. Und ich bete, wenn jemand hier ist und gerade diesen Mangel verspürt, wenn jemand hier ist, dich noch gar nicht persönlich kennt, ich bete, dass du zu ihren Herzen redest, dass du sie überführst und dass sie erkennen, sie brauchen dich. Und ich bitte dich für uns, die wir vielleicht gerade in der einen oder anderen Not stecken, dass wir deine Hilfe in Anspruch nehmen können, dass du uns tröstest, dass du uns stärkst, dass du uns hindurchträgst. Herr, danke, dass das deine Verheißung ist und dass du zu deinen Verheißungen stehst. In Jesu Namen. Amen. Wir wollen